Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Persönlich. Anita Richner im Gespräch mit Gästen.
Guten Morgen miteinander, ganz herzlich willkommen zum Persönlich aus dem Dorfgaden zu Altendorf im Kanton Schweiz. Ich freue mich sehr auf meine beiden Gäste. Das sind einerseits Evelyn Sauper. Evelyn Sauper ist Rechtsanwältin und Steuerexpertin. Sie ist Partnerin in der Kanzlei Homburger zu Zürich. Evelyn Sauper ist Anfang 50. Sie lebt mit ihrem Partner zu Pfäffiken. Dann ist bei uns der Rees Marti. Der Rees Marti ist Berufs- und Laufbahnberater mit einem eigenen Büro hier in Altendorf. Er lebt auch im gleichen Haus, wo er seine Praxis hat, zusammen mit seiner Partnerin. Der Rees Marti ist Anfang 60. Ganz herzlich willkommen. Ja, Rees Marti, Berufs- und Laufbahnberater mit einer wirklich jahrzehntelangen Erfahrung. Mich würde jetzt wundern, sieht man eigentlich jemandem an, was er von Beruf ist?
Nein, das sieht man nicht. Wir machen immer wieder so Vermutungen, oder? Weil Deformation professionell, man ist aber gleich interessiert, wenn man einem Menschen gegenüber ist und noch nicht viel weiss über ihn. Was könnte ich denn sein oder was ist ich denn? Und manchmal gibt es einen Volltreffer und manchmal liegt man völlig daneben.
Ja, was hätten Sie jetzt bei der Evelyn Sauper gedacht, als Sie sie gesehen haben?
Überintellektueller, ernsthaft, offen, schaut einem in die Augen, ist freundlich, hat Umgangsformen, gutes Auftreten. Das wären zuerst die Eindrücke.
Evelyn Sauper, Sie haben mir ja erzählt, wie es zu diesem Beruf bei Ihnen gekommen ist. Also Steuerexpertin, da hat es ja noch andere Sachen gegeben, die zur Wahl gestanden sind. Offen gesagt, für mich nicht so attraktiv. Also ich glaube, die Alternative war Mathematikerin und Informatikerin.
Ja, genau. Wobei ich also schon noch ein paar andere Schlaufen gemacht. Also ganz am Anfang, zu der mäßigen Begeisterung von meinen Eltern, wollte ich Air Hostess werden, also Flight Attendant, wie man heute sagt. Nachher wollte ich einmal in die Parfümindustrie, Parfümeur werden, aber dort hat irgendwie mein Französisch nicht gelangt, weil die Ausbildung wäre in Frankreich gewesen und da hat mir irgendwie den Mut verloren. Und dann ist einmal Informatik gewesen und dann Mathematik und dann auch noch Betriebswirtschaft. Und am Schluss habe ich auch studiert. Eigentlich das, was ich immer gefunden habe, das macht man nur, wenn man sonst nie eine Stärken hat. Ja, und während dem Jus-Studium habe ich mir dann überlegt, was mache ich nachher, wenn ich fertig bin, weil ich irgendwie eine von diesen Hunderten, die da im Jahr rauskommt, irgendwo eine Stelle suchen in irgendeinem Gebiet. Und dann habe ich gefunden, ja gut, Steuerrecht ist etwas, wo die Leute, wo viele Juristen noch nicht irgendwie machen. Und da habe ich so gewisse Marktlücken entdeckt und darum bin ich am Schluss Steuerexpertin geworden.
Aber das ist ja wahrscheinlich nicht etwas, wo viele Leute gerade würden sagen, oh ja, Steuern, mit dem will ich mich befassen. Also,
doch.
Sie hat das einfach fasziniert.
Man muss sehen, Steuerberatung besteht nicht aus Ausfüllen von Steuererklärungen. Steuerberatung, also insbesondere in dem Gebiet, wo ich es mache, ich tue vor allem Unternehmen beraten, heisst natürlich, dass man sehr kreativ muss sein. Man hat häufig, man steht vor einem Problem. Zum Beispiel hat es ein Unternehmen, das muss irgendwie zusammengelegt, also hat vielleicht Tochtergesellschaften, die zusammengelegt werden müssen. Man will irgendetwas akquirieren. Und dann stellt sich natürlich die Frage, löst das irgendwelche Steuern aus? Und je nachdem, wenn man es richtig macht, ist es vielleicht steuerlich erträglich oder es löst gar keine Steuern aus. Und wenn man es falsch macht, löst es Steuern aus. Und das sind natürlich für Kosten für die Unternehmen. Und darum lohnt sich, wenn man das genau anschaut. Und das ist eigentlich sehr ein kreativer Teil von diesem Beruf.
Die Vorlieben, die Sie gesagt haben, eben, also Mathematik, nachher Jus, Ökonomie oder Informatik. Sie haben mir erzählt, Sie sind mit 3 Schwestern aufgewachsen und haben gesagt, zum Glück haben wir keinen Bruder gehabt. Also haben Sie das Gefühl, das Interesse jetzt doch für eher, das sind ja Gebiete, Herr Martin, das können Sie wahrscheinlich bestätigen, es sind nicht so viele Frauen, die jetzt die Berufswünsche haben, oder? Haben Sie das Gefühl, das hat auch mit Ihrer Kindheit noch etwas zu tun?
Nein, es hat einfach damit etwas zu tun, dass ich im Französisch und Englisch nicht gut war. Aber dafür in der Mathematik. Mit dem Brüder hat es, glaube ich, nur etwas damit zu tun, dass dank dem, dass wir keine Brüder hatten, also wo wir natürlich Kind waren, hätten wir gerne einen Brüder gehabt. Vor allem, weil wir dann jemanden hatten, mit dem wir hätten können in den Ausgang gehen. Mhm. Aber so sind wir eigentlich erzogen worden, wie möglicherweise ein Bruder erzogen worden ist. Ich bin mit meinem Vater, habe ich können mit auf die Jagd gehen und ich habe mit ihm irgendwie Mauern gebaut und im Garten umgestochen und also alles das, was aus meinem Bruder gemacht hat, habe ich natürlich dürfen machen.
Es hat dann einfach wie keinen Unterschied gegeben.
Es hat keinen Unterschied gegeben. Aber das andere ist rein eine Frage von der. Meine Schwestern, die haben alle an der ETH studiert. Also sie sehen, wir haben da ein bisschen einseitige Begabung.
Ich würde sagen, eine gewisse genetische Disposition ist vielleicht da. Res Martin, bei Ihnen ist die Berufswahl, kann man sagen, eigentlich auch nicht so glatt verlaufen. Also Sie haben ja noch, sind zum Beispiel sehr begabte Sänger gewesen, sind Sie immer noch. Dann sind Sie auch sehr sportlich gewesen. Und dann haben Sie mir erzählt, Ihre Mutter hat einfach gesagt, wird etwas rechts. Und dann sind Sie als Lehrersemi.
Genau, das ist so. Ja, also es gibt ja das BOMO und das heisst, wer nicht weiss, was will werden, wird Berufsberater, weil dann hat er mit allen Berufen etwas zu tun. Oder? Und das ist vielleicht gar nicht so daneben. Also ich glaube, als Berufslaufbahnberater muss man eine gewisse Vielseitigkeit haben, man muss generalistisch sein, man muss Interesse haben an verschiedensten Berufen, man muss sich mit verschiedenen Rollen können auseinandersetzen. Und das ist selbstverständlich auch ein Teil von meiner Biografie. Also ich habe, wie gesagt, jene Ausgänge gehabt, was ich alles machen könnte. Ich hatte auch selber eine Krise gehabt in der Laufbahn, in der Berufsberatung, also in der Berufswahlphase. Weil ich natürlich zu diesen Buben gehört, die unbedingt Pilot werden wollten. Das ist klar, Traumberuf.
Ah, da haben Sie doch eine gewisse Verbindung mit dem Flugzeug.
Ja, natürlich. Mhm. Ich habe auch alles investiert in das als Junge. Ich habe Modelle gebaut, bin in Clubs dabei gewesen, habe an Wettbewerb mitgemacht, habe nicht mehr gewartet, bis ich zuerst mal fliegen konnte. Das ist nach wie vor ein Traum übrigens bei mir. Und ich fliege unheimlich gerne mit verschiedensten Flugobjekten. Also es war wirklich ein Teil gewesen. Und dann habe ich mich auch informiert, wie wird man denn Pilot? Und da hat es geheißen, ja, entweder eine Matura machen oder einen technischen Beruf, möglichst die Elektronikrichtung. Von Schule habe ich eigentlich genug gehabt, das wollte ich nicht mehr wollen, am Ende von meiner obligatorischen Schulzeit. Und darum habe ich mich dann für elektronische Berufe interessiert. Und das ist jetzt ein Teil, wo ich nicht so gut bin. Ich bin zweimal durchgefallen. Zweimal habe ich nicht gewusst, wenn ein Velodynamo funktioniert. Mhm. Und das andere Mal habe ich die Rötchen, die man beugen musste, halt nicht ganz so schön gebogen wie meine Mitkonkurrenten. Mhm. Und dann hat es aber einen guten Personalchef gehabt, der Lehrlingsbetreuer gehabt, der hat meinen Eltern angerufen und gesagt, er hat das Gefühl, ich sei doch nicht im falschen Film. Ich habe zwar die beste Allgemeinbildungsprüfung gemacht und alle Bundesräte auswendig gewusst. Ich weiss auch nicht mehr, was
das hat man auch noch müssen wissen.
Ich glaube es, ja, so Zeug allgemein wissen. Und dort war ich am besten, ob ich echt nicht weiter sollte in die Schule, oder? Und meine Eltern waren begeistert gewesen, weil sie das sowieso das Gefühl hatten, ich sollte das machen. Und ich natürlich nicht.
Sie weniger.
Und dann hatte ich wirklich eine tiefe Krise gehabt. Eben, da habe ich noch gerne Sport getrieben und das wäre noch eine Alternative gewesen. Sportlehrer, Turnlehrer. Und dann haben sie mich natürlich dort verwischt, oder, auf dem linken Fuß und gesagt, ja, du musst ins Seminar, dass du Turnlehrer willst werden. Und das habe ich dann gemacht und so ist dann der Weg weitergegangen.
Eben, aber dann vom Seminar, also dann ja. Ist man ja noch nicht Berufsberater.
Nein.
Dort ist dann nochmal ein Schritt gewesen.
Also das ist das, was ich vorhin schon wollte sagen, bei der Frau Sauper, oder? Wenn ich Jugendliche mit 15 frage, was willst du denn werden, habe ich, glaube ich, noch nie gehört, dass jemand gesagt hat, Steuerexperte, oder? Aber ich berate ja auch Erwachsene und dort kommt das vor. Also Steuerexperte ist jetzt ein typischer Beruf. Sie hat nochmal eine Aussage gemacht, wo ich von niemandem würde hören mit 15. Steuerexperte ist ein kreativer Beruf, oder? Also Jugendliche, wenn ich Jugendliche frage, was sind denn kreative Berufe? Dann kommt Schauspieler, dann kommt Töpfer, dann kommt Grafiker, dann kommt Filmemacher, Fotograf und ich weiss nicht was. Aber sicher würde niemand in dem Alter sagen, Steuerexperte ist kreativ. Und doch stimmt das natürlich. Also, es ist hundertprozentig so. Also, man kann Kreativität noch nicht definieren, mit anderen Worten, oder? Weil Kreativität eigentlich fast jedem Beruf nötig ist. Aber die Aussage, was Kreativität ist, ist anders. Zum Teil völlig anders. Und das ist eine Frage vom Älterwerden, vom Reinwachsen, vom auch sehen, was man in einem Beruf macht, was man dort muss können, was Problemlösung ist und was Kreativität ist. Und darum ist Steuerexperte, das würde ich jetzt auch als Berufs- und Laufbahnberater sagen, auch ein äußerst kreativer Beruf. Wenn man ihn auf einem gewissen Niveau macht, mit einem gewissen Anspruch macht. Und das kann man aber fast bei jedem Beruf sagen.
Mich würde jetzt aber noch interessieren, warum ist es eigentlich gleich immer noch so, dass es so typische Frauenberufe gibt und typische Männerberufe? Also ich behaupte, Frau Sauber, Ihre Vorliebe ist jetzt doch nicht so weit gestreut. Also ich weiß nicht, Frau Sauber, Sie sind ja als Teenager nachher in den Kanton Schweiz gekommen und Sie sind ja dann zu Ingebol in die Schule gegangen. Das ist eine katholische Mädchenschule. Und man sagt ja zum Beispiel, dass jetzt Mädchen, die in einer reinen Mädchenschule sind, dass die ein breiteres Berufsspektrum nachher gesehen für sich, als jetzt diejenigen, die in einer gemischten Schule sind. Also, weiss nicht, haben Sie das Gefühl, das hat auch noch einen Einfluss gehabt?
Das ist schwer zu sagen. Mhm. Also, ich glaube, was prägend ist, ist das Umfeld. Mhm. Rückblickend muss ich sagen, wenn ich jetzt in meinem Bekanntenkreis oder im Bekanntenkreis von den Eltern zum Beispiel sehr enge Freunde Ärzte gewesen wären, dann hätte ich vielleicht irgendwie so einen Beruf gewählt. Ich glaube, es kommt auch ein bisschen darauf an, in welchem Umfeld dass man sich bewegt, wer man kennt, wo man sich irgendetwas vorstellen kann. Eben Steuerberater, ich könnte mir jetzt sehr wohl vorstellen, wenn es jetzt in einer Familie über die engsten Freundeskreis Steuerberater wäre, dass vielleicht so das Kind dann würde sagen, ja, das ist spannend, was ich da sonst höre, jedes Mal, was der macht oder die macht, das kann ich mir auch vorstellen. Hingegen, wenn man keine Berührung hat mit dem Beruf, dann ist das sehr schwierig. Aber ob jetzt das jetzt von einem Mädcheninternat her so, das kann ich zu wenig beurteilen. Nein, das würde ich eigentlich eher meinen, nein.
Was haben Sie das Gefühl? Das, Martin, was liegt es, dass es halt doch immer noch so ein bisschen die eben, typische Frauen...
Ja, eben. Erstens, weil es Frauen und Männer gibt. Ganz einfach. Und zweitens, weil es ein gesellschaftliches Umfeld gibt, wo offenbar definiert, was Frau und Mann ist. Oder was männlich und weiblich ist. Und jetzt ein bisschen abstrakter, also die Wissenschaft sagt eben, es gibt Gene, oder? Es gibt Erbanlagen und die sind nicht zwingend bei Frauen und Männern genau gleich. Also es gibt typische Ausprägungen in der Persönlichkeit. Von der Vererbung her. Und das Zweite ist das, was Sie gesagt haben, die Umwelt, die das prägt. Oder? Und weil das Ganze immer mehr als die Summe der Teile ist, ist das letztendlich ein hochkomplexes Konstrukt, was schlussendlich eine Frau oder ein Mann beruflich macht, an der Identität ist. Und die Einflussfaktoren sind, das sagen auch alle Untersuchungen, das sind die meisten Familien, oder? Aber eben die Familie auf dem Hintergrund von bestimmten genetischen Anlagen. Und ich bin jetzt überzeugt, dass sie in der Mathe wahrscheinlich schon in der Primarschule gut gewesen sind, oder? Und dass das ein Teil ist, der zu ihrer Grundausrüstung gehört, sozusagen, biologisch gesehen, oder? Und das haben sie kultiviert, aber sie können das ganz unterschiedlich kultivieren, oder? Sie können Mathematikerin werden, sie können Statistikerin werden, sie können Ingenieurin werden, sie können eben Steuerberaterin werden. Also, in welchem Umfeld ist denn das mathematisch und wie konstruiert sich das und wie setzt sich das zusammen? Setzt sich das zusammen mit einer anderen Vorstellung von Kreativität, dann wären Sie vielleicht Architektin geworden. Weil das auch mit Mathematik und mit Kreativität zu tun hat.
Du aber gerne umbauen.
Ja, sehen Sie. Das ist ein Teil von Ihnen, oder? Auch, oder? Und das ist schon für uns einmal spannend, mit jemandem zu diskutieren, was für Rollen, was für Vorstellungen und so weiter im Moment, wo man beratet, aktuell ist. Und das kann sich verschieben. Also vielleicht zeigen wir dann in 10 Jahren eben nicht mehr an. Also so, wie Sie es auch gesagt haben. Sie haben eine ganze Biografie von Berufswünschen aufgezählt. Und das ist hochspannend, oder? Wie sich so Biografien entwickeln. Und auch da kann man dann nicht trivial heranschauen und sagen, aha, ja, immer Mathematik und so. Sondern manchmal gibt es dann Umwelteinflüsse, die viel stärker sind und die Mathematik in den Hintergrund drückt. Und dann sagt vielleicht jemand, ja, das hätte ich auch noch machen können. Aber jetzt bin ich Schauspieler, beispielsweise. Oder es gibt Menschen, die einfach in ganz unterschiedlichsten Lebensphasen zu ganz unterschiedlichsten Rollen stehen können. Und es gibt das Gegenteil. Es gibt Menschen, die außerordentlich traditionell sind, außerordentlich nachhaltig immer wieder das Gleiche machen, wo sie ein Leben lang eine hohe Befriedigung bekommen, indem sie sich in einem Beruf weiterentwickeln.
Aber eben eigentlich geht es ja darum, dass man das findet, was einem glücklich macht.
Genau.
Und das ist ja nicht so einfach. Warum ist das für die einen Leute einfacher zu finden und für andere schwieriger?
Eben, ich glaube, das ist auch wieder eine Fähigkeit, die Menschen haben. Also Menschen haben unterschiedlich ausgeprägte Fähigkeiten, beispielsweise im Entscheiden. Es gibt Menschen, die haben im Leben nie ein Entscheidungsproblem oder höchst selten. Es gibt Menschen, die nur in bestimmten Sektoren ein Entscheidungsproblem haben. Also die haben riesen Entscheidungsprobleme, einen Partner oder eine Partnerin zu finden, aber kein Entscheidungsproblem im Beruf finden. Es gibt Menschen, die riesen Probleme haben in der Freizeit, andere überhaupt nicht. Also auch das, die Ausprägung, wie kann ich mich entscheiden, wann kann ich mich entscheiden, das ist nicht bei allen gleich ausprägt. Dann eben die Rollenvielfalt. Also Menschen, die ein grosses Repertoire haben an Möglichkeiten, beispielsweise handwerklich begabt, beispielsweise aber auch intellektuell begabt, aber auch noch sehr kommunikativ und auch noch so sehr sozial eingestellt. Wo soll ich da raus?
Das ist fast ein bisschen schwierig, oder?
Ja. Und umgekehrt haben wir heute eine Berufswelt, die hoch spezialisiert ist. Also, wenn Jugendliche kommen und sagen, ich will etwas Interessantes, dann muss ich ja immer zuerst fragen, was verstehst denn du unter interessant? Und auch diese Vorstellung ist natürlich höchst unterschiedlich. Für jemanden ist interessant, wenn ich jede 10 Minuten mit anderen Leuten reden kann. Das ist interessant. Andere sagen, interessant ist, wenn ich das kann, aber gleichzeitig noch handwerklich arbeiten kann. Und, oder? Und die Komplexität gilt es eigentlich in jedem Fall zu erfragen, zu diskutieren, so lange, bis das Vis-à-vis von mir sagt, ja, ich glaube, das ist es. Das mache ich.
Aber der Beruf, Frau Sauber, ist etwas wahnsinnig Wichtiges, wenn es darum geht, jemanden zu definieren. Also, ich denke, das ist heute, es wird fast immer wichtiger, oder? Was man ist.
Jein. Was mich immer wieder erstaunt, ist, dass zunehmend Leute meinen, wenn man irgendeine akademische Ausbildung hat, dann sieht man jemanden. Wenn ich jetzt schaue, ich war bei uns im Büro ein paar Jahre lang zuständig für die Anstellung von jungen Anwälten. Und da kommt man ja über das Jahr rein, x Dossier aufs Pult über. Und da sieht man junge Leute, die eigentlich gescheiter, anstatt ein Studium, eine Berufsausbildung gemacht hätten. Weil sie haben dann ein Studium abgeschlossen, eher so knapp. Es ist dann, hat dann gerade noch gelangt. Aber es gibt dann einfach zu viele Leute, die den gleichen Beruf wollen. Und dann dort eine befriedigende Aufgabe zu finden, bei dem, was sie jetzt studiert haben und abgeschlossen haben, wird dann schwierig. Und ich glaube letztlich auch, dass die Leute dann auch das Ansehen in der Gesellschaft nicht im gleichen Ausmaß haben werden, wie jemand, der jetzt zum Beispiel eine gute handwerkliche Ausbildung gemacht hat, ein sehr guter Handwerker ist. Ich habe ja vorher gesagt, ich würde gerne umbauen. Und ich muss sagen, ich bin immer wieder beeindruckt von Leuten, die eine handwerkliche Ausbildung gemacht haben, die einfach einen guten Job machen. Und man sieht das den Leuten auch an. Die sind zufrieden mit dem, was sie machen. Sie haben einen guten Job. Sie verdienen gutes Geld und sie sind auch eigentlich relativ selbstständig, was natürlich jemand ist, der eine akademische Ausbildung, wo dann irgendwo einen Beruf hat, nicht unbedingt hat. Und die Leute haben das hohes Ansehen. Also ich glaube letztlich, das Ansehen kommt daraus, wenn jemand einen Job macht, irgendeinen Job hat und den einfach gut macht. Ich glaube nicht, dass der Unterschied dort ist, welcher Beruf das ist, sondern schlicht und einfach die Frage, ob das, was er macht, ob das gut macht. Und dann hat er auch das nötige Ansehen.
Aber der Druck eben, also denke ich, weiss Martin, dass man eben für die Akademisierung, jeder hat will noch einen Abschluss mehr und noch einen Abschluss mehr, der ist schon da.
Also ja, gerade auch bei Jugendlichen. Ja, der ist da. Das ist nicht zu verleugnen, oder? Und es gibt gesellschaftliche Werthaltungen, die ganz klar in die Richtung auch gehen. Oder? Also gut ist, was Prestige ist, höchst Prestige gibt, was höchst Geltung gibt, wo Macht auch ausgeübt werden kann, wo man Verantwortung kann tragen kann, wo von der Gesellschaft auch sehr anerkannt ist, wo man viel verdient und so weiter. Das sind so ein paar wesentliche Faktoren, warum akademische Berufe in der Gesellschaft mehr gelten als handwerkliche Berufe. Und es gibt jetzt aber neueste Statistiken, die beweisen, dass das Handwerk unter den Jugendlichen wieder aktuell wird, wieder in Mode kommt. Vielleicht nicht nur bei den Jugendlichen, sondern auch bei den Älteren. Also ein Stück weit das, was sie propagieren, ist, wenn die Gesellschaft offenbar dran ist, jetzt das ein bisschen umzudenken. Nicht zuletzt, weil man wahrscheinlich auch merkt, dass es fast in allen Berufssparten eine Verakademisierung gibt, oder? Fast überall. Und dass das Akademische nicht mehr den Seltenheitswert hat, wie es einmal hatte, als es eine Elite war, sondern fast in allen Berufssparten. Man hat letztens in der Zeitung können lesen, dass man jetzt auch für Kinderkrippen eigentlich eine tertiäre Ausbildung braucht, also nicht nur eine Lehre, sondern dass man auch hier sollte, mindestens eine höhere Fachschule, wenn nicht lieber eine Fachhochschule, besuchen. Es gibt eine Inflation an Professoren, also, die sich früher Lehrer genannt haben an der Fachhochschule. Auch da merkt man es, oder? Also, und unter den Akademikern gibt es einen Druck und ein Prestige. Und es wäre halt netter und schöner, wenn man noch einen Titel hat. Das ist so, oder? Das kann man nicht wegleugnen und das soll man nicht wegleugnen. Aber in der Grundhaltung selbstverständlich, und das kann ich wirklich aus nächster Anschauung immer wieder spüren, Menschen, die das machen können, wo sie eigentlich begabt sind dafür, wo sie eigentlich sich entwickeln und entfalten können, und das kann wirklich irgendein Beruf sein. Es ist, glaube ich, auch falsch, wenn man immer die Polarisierung macht, akademisch und handwerklich, oder? Es gibt noch jene Zwischenformen und jene anderen Berufe, wo man sich wirklich kann entwickeln und entfalten, die müssen den gleichen Wert haben. Aber bis die Gesellschaft so weit ist und das auch so umsetzt und so denkt, geht wahrscheinlich noch viel Wasser darin ab.
Aber man kann sicher sagen, dass es schon jetzt auch für Eltern oder für Jugendliche eine gewisse Stressphase ist, oder? Die Zeiten so, ich weiß nicht, von 15 bis 18, bis sich das wie so ein bisschen, weiss ich, konkretisiert, in welche Richtung es gehen soll. Also das kann ja
das
auch
ist
noch,
so, ja.
Das
ja.
ist ein grosser ja. Druck, ja. oder?
Weil Berufswahl fällt eigentlich in eine schwierige Zeit, entwicklungspsychologisch. Mhm. Oder? Man ist in der Pubertätsphase, man ist eigentlich erst in dieser Zeit dran, seine eigene Rolle zu finden. Also eben auch im Sinn, werde ich eher männlich, werde ich eher weiblich von meinen Ausprägungen her. Was kann ich gut, was will ich einmal, wo ist mein Platz in der Gesellschaft? Man hat Ablösungsprobleme mit den Heimen, man hat sich noch nicht gefunden. Und genau in die schwierigste Zeit, wo ein unheimlicher Umbau ist, auch biologisch gesehen beim Mensch, muss er die erste Berufsentscheidung treffen. Und es gibt Untersuchungen, die sagen, eigentlich sollte man nicht vor 18, also wenn auch die Adoleszenz schon ein bisschen vorgeschritten ist und man schon ein bisschen gereift ist oder ein bisschen gefestigt ist in der Persönlichkeit, dass man auch erst dann relativ sichere Entscheidungen treffen kann. Und es gibt Bestätigungen in der Praxis, also es gibt relativ viele Lehrabbrüche. Oder? Gesamtschweizerisch sind das um 30% von Jugendlichen, die wieder abbrechen. Sei es ein Studienanfang, wo man abbricht, sei es eine Lehre, wo man anfängt, wieder abbricht. Oder was auch heute sehr häufig ist, dass man die Lehrzeit zwar durchsteht, fertig macht, aber gerade nach der Lehre wieder in einen anderen Beruf geht. Und das ist entwicklungspsychologisch eigentlich logisch, aber vom Aufwand her, aus der Ökonomie gesehen, oder, was da auch verschleudert wird, an Mittel, dass man Investitionen macht, Studiengebühren, Professorenbeleid, Studienplatzbeleid oder eben auch Lehrstellen besetzt, wo ein Berufsverband vielleicht Hoffnung hat auf einen guten Berufsnachwuchs und nachher springen die wieder davon und wechseln wieder, weil sie sagen, ja, ist doch nicht das gewesen, was ich gemeint habe, oder eben auch die Lehre abbrechen. Das ist die Rückseite, oder, von dem. Und es gibt den Trend, dass auch immer mehr Jugendliche Zwischenlösungen machen, also das 10. Schuljahr machen, weil sie eben noch unsicher sind, Fachmittelschule machen, weil sie eben noch ein bisschen Zeit brauchen, bis sie einen gültigen Entscheid haben. Und das ist in manchen Fällen positiv, oder? Weil sie Jugendliche dann 17, 18 sind, bis sie den ersten Entscheid treffen. Häufig sagen dann auch Lehrmeister, wir nehmen lieber solche, die ein bisschen älter sind, weil die sind schon ein bisschen reifer, die wissen schon ein bisschen, was arbeiten heisst und so weiter. Also das ist auch ein Trend, den man feststellen kann.
Sie hören es persönlich. Jetzt haben Sie gerade den Rees Marti gehört. Er ist Berufs- und Laufbahnberater. Und mein anderer Gast ist Evelyn Sauber. Sie ist Rechtsanwältin und Steuerexpertin. Evelyn Sauber, wir haben vorhin gesagt, Sie sind als Teenager in Kanton Schweiz gekommen. Aufgewachsen sind sie in Tiefenkastel. Hört man auch noch ein bisschen.
Tiefenkastel.
Ihrem Dialekt an.
Sonst entschuldige mich für den Lapsus. Wieder von Tiefenkastel.
Also zu Tiefenkastel. Und sind nachher als Teenager eben in den Kanton Schweiz gekommen. Der Rees Marti hat mir erzählt, als ich ihn vor der Sendung besuchte, man sage im Kanton Schweiz auch den Kanton Mord und Totschlag. Ich habe das nicht gewusst. Es nimmt mich jetzt einfach Wunder, wie ist es Ihnen denn gegangen, wo Sie da hingekommen sind? Ist das ein Schock gewesen?
Also ich bin mit 15 hierher gekommen. Ich war zuerst in einem Internat in Menzingen, im Kanton Zug. Und nachher bin ich auf Ingenbohl gekommen, auch ins Internat, wohl behütet. Also erstens mal in der Innerschweiz, also Mord und Totschlag ist ja mehr da so ein bisschen in dieser Gegend da, oder? Ausserschweiz. Säulezüchter, hat man glaube auch noch gesagt, ja. Oder? Und im inneren Teil hat man natürlich wenig davon mitbekommen, abgesehen davon, also wir sind also in vier ganz dicken Mauern wohlbehütet aufgewachsen und mit 15 habe ich da noch wenig mitbekommen, das ist dann erst später gekommen.
Aber unbestritten ist natürlich, dass sich der Kanton verändert hat. Rees Marti, Sie sind ja hier aufgewachsen. Es hat immer schon ein bisschen die Zweiteilung gegeben, historisch natürlich, von Innerschweiz und Ausserschweiz. Also Ausserschweiz ist jetzt, wo wir sind, eigentlich da den Teil so ein bisschen am See entlang. Und wenn ich jetzt so ein bisschen pauschalisiere, würde ich sagen, Neumann sind in der Innerschweiz sind Bauern und Gewerbler und in der Ausserschweiz sind eher so ein bisschen Banker. Also wenn man das jetzt so als von dem Steuerparadies immer redet. Wie ist das für Sie, Sie, die hier leben? Wie spürt man das, die Veränderung, mit diesen vielen Zuzügern?
Ja, das ist eben soziologisch, hat sich das wirklich sehr umgeschichtet, oder? Wenn Sie das sagen, dann gilt das vielleicht im Moment und ist so, oder hat sich so entwickelt. Aber es hat natürlich eine Zeit gegeben, wo es völlig umgekehrt war. Also in der Helvetik, wo der Napoleon Kanton ein bisschen anders zugeteilt hat, hat eigentlich die Ausserschweiz abgekoppelt, oder? Und hat daraus Kanton Lind gemacht, wo dann noch Rapperswil und Lindebene und so weiter dazugehört hat. Und die Ausserschweiz, also im Besonderen vielleicht March noch mehr als die Höfe, die hatte immer ein Problem gehabt mit der Innerschweiz. Weil in der Innerschweiz war natürlich Oligarchie gewesen. Da sind die adelige Geschlechter gewesen, da sind die Redings gewesen, und das ist noch alles andere als Demokratie gewesen, oder mindestens eine ganz eigene Definition von Demokratie. Und die Ausserschweiz hat Mühe gehabt damit, oder? Weil sie geknechtet worden sind, weil sie unterdrückt worden sind und sich unabhängig machen wollen. Vielleicht kommt das auch aus dieser Zeit, dass man sagt, der Kanton Mord und Totschlag. Mhm. Weil sie sich militant auch immer haben wollen wehren. Es hat ganz markante Persönlichkeiten gegeben in der Ausserschweiz, die sich angelegt haben mit den Innerschweizern, um ihre Unabhängigkeit und ihre Eigenständigkeit können zu betonen. Und das hat sich ein bisschen erhalten. Also es hat vor, weiss nicht, das 20 Jahren gewesen, hat es die letzte Bestrebung gegeben, dass Ausserschweiz ein eigener Kanton soll werden. Das war so in der Phase gewesen, wo der Jura sich auch abgekoppelt hat, ist das plötzlich volkskundlich wieder aufgekommen und hat das gekocht und ist das gekommen. Man hat es auch gesehen, lange in der Verteilung von der Schulen, also Chancengleichheit, ist in dem Sinne auch nicht so gewesen. Also dass in der Innerschweiz die katholischen Internate gewesen sind, das haben wir da aussen nicht gehabt. Und es ist sehr lang gegangen und ich konnte selber noch mitwirken, Anfang 70er Jahre, wo man eine Kantonsschule daraus konnte gründen oder hat wollen gründen. Also wo man, wir haben das so gesagt, gnädigst von der Innerschweiz aus, der Aussenschweiz Recht gegeben, die dürfen jetzt auch eine Kantonsschule haben. Wir sind jetzt offenbar so weit und so mündig. Also das ist schon ein Thema, wo immer wieder ein bisschen diskutiert wird und wo immer wieder ein bisschen aktuell wird. Es gibt auch ein Vorurteil, dass die Aussenschweizer sagen, die Innerschweizer sind Stechregler und so weiter. Und
was heisst das, die sind so ein bisschen...
Das sind die Adligen, das sind die mit dem Stechragen.
Die, oder? Also
die Nobeltüren. Die Gestalten, ja, genau.
Ja.
Und heute ist das natürlich anders. Das könnten Sie besser beurteilen. Das Steueraufkommen ist primär von der Russischweiz her, oder? Also man kann eigentlich sagen, das hat sich völlig gekehrt. Die Rolle hat sich getrennt. Lange haben die Innerschweizer auch gesagt, jetzt sind wir ein bisschen stehen geblieben. Also weil auch die Wohnbautätigkeit, die ganze Industrialisierung nicht so schnell vorwärts gegangen ist wie da der N3 oder Linie Zürich-Chur. Also das hat sich völlig verändert. Einstellungen, da wage ich nach wie vor zu sagen, wenn man gewisse Umfragen macht, ich erinnere mich an die Zeit, als ich Chef der Berufsberatung im Kanton Schweiz war, wenn wir etwa Umfragen gemacht haben, beispielsweise eben in schulischen Themen, also soll man im Kanton Schweiz das 10. Schuljahr einrichten? Ja, nein, hat es Elternbefragungen gegeben und so weiter. Und das ist markant, das war noch in den 80er Jahren, markant in der Innerschweiz, nein, das braucht es nicht, noch mehr Schule und so, ist sonst schon alles verschult, die sollen arbeiten, die jungen Leute. Und in der Russenschweiz gigantisch, wo es noch nicht so viele Zuzüge hat, gigantisches Ja. Also da ist wirklich umgekehrt proportional ist da abgestimmt worden. Und das sind interessante Phänomene, auch rein soziologisch zwischen Innen- und
Aber heute muss man schon sagen, in dieser Ausserschweiz, also jetzt Frau Sauper, Sie wohnen ja in Pfäffig, also da ist der totale Boom ausgebrochen. Also das merkt man auch schon, wenn man mit dem Zug anfährt, dort, wo der Kanton Zürich aufhört und der Kanton Schweiz anfängt, da hat es Kränen, da hat es Beton, da wird, also wirklich, da werden Häuser aufgezogen. Wie ist das, zum dort wohnen? Kennt man sich da noch?
Also wie der Martin gesagt hat, es hat natürlich eine starke Entwicklung in den letzten 20 Jahren, 30 Jahren. Ich habe zuerst in Schweiz gewohnt und 1985 bin ich dann auf Wollerau gezügelt und 1992 auf Pfäffiken. Also ich habe so ein bisschen die ganze Phase erlebt von dieser Zeit noch, also wo ich von Schweiz auf Wollerau gezügelt bin. Da hatte ich Mühe gehabt, eine Wohnung zu finden. Also wir haben zuerst umgeschaut, ob es irgendwo eine Mietwohnung gibt und das hat praktisch nichts gehabt, weil die Bauaktivität ist dort noch nicht so im Gang gewesen. Und es war dann einziges ein Haus gewesen, wo man hätte mieten können. Das ist heute völlig anders. Und nachher hat dann plötzlich der Boom angefangen. Da hat es natürlich durch auch die ganzen Restriktionen im Kanton Zürich bezüglich Einzonung und da hat es immer mehr Leute gegeben, die wollten ein Haus bauen oder eine Wohnung kaufen, die dann auch langsam Richtung Schweiz gekommen sind, Kanton Schweiz gekommen sind. Und dann hat der Boom angefangen in Wollerau. Und nachher natürlich, der nächste Effekt war, dass die Steuern haben können, weil es mehr Leute hatten, die natürlich ein grösseres Steueraufkommen gebracht haben für die verschiedenen Gemeinden. Und dann sind da die Steuern ab und dann hat es die nächste Welle gegeben. Dann sind also auch Leute gekommen aus steuerlichen Gründen. Und das hat dann auch dazu geführt, dass völlig andere Leute in Kanton Schweiz gekommen sind. Also zuerst war man auch praktisch auch in Wollerau unter sich gewesen, so die Einheimischen. Und selbst wenn man da von Schweiz hergekommen ist, ist man da schon fast ein bisschen als Ausländer angeschaut worden. Also man hat, wenn man sich dann nicht wirklich intensiv in den Verein betätigt hat oder politisch betätigt hat, ist man eigentlich da ziemlich außen vor gewesen. Ich hatte dann das Glück gehabt, als ich 92 auf Pfäffiken gezügelt bin, bevor ich eigentlich den ersten Fuß auf Pfäffiken gesetzt habe, hat man mich schon gefragt, ob ich das Parteipräsidium von der FDP würde übernehmen. Was ich dann, ohne dass ich richtig gewusst habe, was mich da erwartet, einfach gesagt habe, ja. Und da muss ich sagen, die haben das von dem Vorstand her super gemacht. Die haben mich 2 Wochenende gebucht. Und ich habe 2 Wochenende lang müssen alle 5 Orte, also Freienbach besteht ja aus 5 Orten, alle 5 Orte besuchen. Bei jedem Gemeinderat hat es dann nachher noch ein Aperitif gegeben. Also es ist dann auch für die Leber noch anstrengend worden. Aber ich habe die 5 Orte nachher also ziemlich im Detail kennt. Ich habe sehr viele Leute kennt. Wenn ich nachher irgendwie auf dem Bahnhof, auf dem Zug bin, plötzlich haben mich Leute gewusst auf der Strasse, wo ich gar nicht gewusst habe, wer das ist. Und da bin ich also in kürzester Zeit bin ich voll dabei gewesen und habe auch dann die Leute kennt. Und also wie gesagt, es ist eben auch möglich, als ein Zuzüger da integriert zu werden. Man muss einfach etwas dafür tun. Und in so die letzten 10 Jahre hat es dann nochmal eine Welle gegeben von Leuten, die gekommen sind. Und da muss ich jetzt ehrlich sagen, da hat es jetzt eher so ein bisschen angefangen ins Negative schwappen. Zuerst hat es einen frischen Wind gegeben, es hat so ein bisschen den Staub, der sich da so ein bisschen gelegt hat, hat es ein bisschen aufgewirbelt und es hat neue Ideen gehabt, neue Leute gehabt. Und jetzt haben wir zunehmend Leute, die ein völlig anderes Gedankengut da reinbringen. Also, wenn ich es jetzt plakativ will sagen, die Mamis, die dann im SUV ihre Kinder 500 Meter in die Schule fahren.
Das Sie ist meinen da, im SUV, also in denen mit dem genau, SUV, meinen Sie die grossen Autos?
SUV, genau, in die Schule fahren. Das ist also eher neu da. Ich habe immer gesagt, wenn man Kind hat, in dieser Gegend hat man wenigstens noch den Vorteil, man muss nicht dauernd darüber diskutieren, ob jetzt Jeans, normale Jeans können sein oder ob die von einer Marke sein, im Gegensatz zum rechten Zürichseeufer. Aber das ist leider jetzt da auch so ein bisschen am Kommen. Von dem her hat es auch gewisse negative Entwicklung.
Also erleben Sie das auch so, Resmarty? Also schon eine gewisse auch Anonymisierung, oder? Also die Leute kommen und fahren von der Tiefgarage auf Zürich und kommen in die Heim-Tiefgarage.
So. Ja, das ist natürlich so. Und es ist auch genau so, wie Frau Sauber gesagt hat, mit der Integration, man muss etwas tun. Ich glaube, die Bevölkerung hier ist wahrscheinlich einfach ein bisschen skeptisch, ein bisschen vorsichtig, ein bisschen kritisch. Man kennt sich untereinander auch seit Jahren und hat das Gefühl, ja, was wollen jetzt die plötzlich und warum können die? Also man ist auch ein bisschen misstrauisch. Aber ich kenne sehr gute Beispiele, Leute, die herkommen, die vielleicht auch mentalitätsmässig sich ein bisschen nachfühlen da und sich schnell integrieren, auch in einen Verein gehen, mitmachen und auch Verantwortung übernehmen, endlich, wenn sie das gemacht haben, ob das jetzt eine Partie ist oder ein Verein. Und wo sehr schnell integriert werden und auch akzeptiert werden. Aber da kommt einfach das grundsätzliche Integrationsproblem, oder? Und wenn Sie fremd sagen, oder? Dann ist das tatsächlich so. Also, die Verkastung ist manchmal gerade so fremd wie jemand von Deutschland oder jemand von Österreich oder wo auch immer. Es geht ums Prinzip fremd, oder? Jemand von aussen, der in eine Gemeinschaft rein will und sich da will gütlich tun. Das weckt bei vielen Leuten mal gewisse kritische Überlegungen und Abwehrreflex. Das geht wahrscheinlich ins Grosshirn zurück, oder? Wo alles Fremde mal Skepsis hervorruft und Angst hervorruft und entweder einen Stillstand oder einen Angriffs- oder einen Fluchtreflex auslöst. Und das ist noch da, oder? Also man ist nicht so gewöhnt, einfach jemanden aufzunehmen.
Aber wie ist die Prognose? Also wenn man sagt, eben, wir haben in der Ausserschweiz die Entwicklung, den Bauboom, die Verkehrsprobleme, die vielen Zuzüger. Und in der Innerschweiz ist es anders. Also was haben Sie das Gefühl, Evelyn Zauber? Also was gibt es da für eine Perspektive?
Also ich glaube, innerhalb des Kantons ist da nicht wirklich ein Problem da. Natürlich hat es völlig gekippt, wie der Herr Marti gesagt hat. Also früher die Stegregler im Kanton Schweiz, die eigentlich bestimmt haben, was im Rest des Kantons geht. Das haben wir also bis zu der jüngsten Geschichte. Also wenn man schaut, unser Verkehrsproblem hätte man eigentlich vor 20 Jahren schon in Angriff nehmen können. Es ist einfach blockiert worden. Im Gegensatz zu gewissen Verkehrsprojekten in der Innerschweiz. Und das ist für mich also Erfolg eben auch aus dieser Historie heraus. Aber der innere Teil des Kantons hat natürlich auch einen gewissen Boom erlebt, die letzten paar Jahre. Also das ist nicht stillgestanden. Unter anderem natürlich auch, weil einfach der Kanton nicht nur Gemeinden da mit den Steuern runterhängen können, sondern auch der Kanton, ein Bezirk. Und das hat natürlich dort auch zu Zuzügern geführt, die dann vielleicht mehr dann so Zug und Luzern ausgerichtet sind. Da in diesem Bereich sind die Leute mehr gegen Zürich ausgerichtet. Aber ich glaube, das Gefälle ist mehr dann nachher zwischen dem Kanton Schweiz und dem Kanton Zürich und dann oder dem Kanton St. Gallen als jetzt aus der Schweiz in der Schweiz. Da hat der innere Teil auch sehr können davon profitieren.
Ich möchte noch ein anderes Thema mit Ihnen besprechen. Und zwar haben wir ja vorhin von Ihnen gehört, Resmarty, dass Sie sehr gut singen können. Das war etwas, was Sie sich auch mal überlegt haben, ob Sie das professionell machen wollen. Sie haben jetzt das so ein bisschen, ja, hobbymässig ist fast ein bisschen zu wenig, wenn ich es so sage, aber gleich, Sie machen das jetzt nebendran. Und Sie sind Präsident von der Joachim Raff-Gesellschaft. Und der Joachim Raff, über den müssen Sie uns jetzt einfach noch etwas erzählen, weil das ist ein Komponist, ein Musikpädagoge gewesen im 19. Jahrhundert. Der kommt von Lachen, also von da, wo wir jetzt eigentlich sind. Und Sie haben mir ganz eine interessante Geschichte erzählt von dem Joachim Raff. Der hat nämlich ein Vorbild gehabt, der Franz Liszt, und hat, glaube ich, im Jahr 1845 den auch kennengelernt. Und die Geschichte müssen Sie uns jetzt einfach erzählen, wie dass die beiden Männer einander getroffen haben.
Ja, das ist tatsächlich spannend. Also, er war übrigens auch ein Ausländer, ist aus dem süddeutschen Raum auf Lachen gekommen. Das heisst, der Vater von Joachim Raff war Lehrer in Lachen. Und der Joachim dann später in Rapperswil Lehrer. Und als er als junger Lehrer in Rapperswil tätig war, hat er das Gefühl gehabt, ich möchte Musiker werden. Berufsberater ist ein Problem. Er hat angefangen zu komponieren und hat sich sehr zur Musik hingezogen gefühlt. Hat dann auch Freunde gehabt in Rapperswil und in Zürich, die ihn gefördert hat. Die berühmte Familie Gurti, die man da in der ganzen Swiss-Geschichte kennengelernt hat, stammt auch aus dieser Dynastie von Rapperswil. Und die Gebrüder Gurti, einer war Berufsmusiker, Sänger, später in Kassel an der Oper, und der andere war Präsident, ist Mediziner und Präsident von der Cäcilie-Gesellschaft in Rapperswil. Die haben gesagt, tu dich doch beim Mendelssohn mal um ein Gutachten bemühen, ob du wirklich talentiert bist in Musik. Das hat er gemacht. Der Mendelssohn hat ihm zurückgeschrieben, hat ihm ein Kompliment gemacht und gesagt, du wärst tatsächlich begabt, mach doch das. Und dann hat er den Schuldienst quittiert, ist dann auf Zürich und hat dann gemeint, er könne jetzt existieren als Musiker. Und das hat ein riesen Problem gegeben. Er ist dann dort tatsächlich fast ein bisschen unter der Brücke hat er gelebt und ist arm gewesen, ist Konkurs gegangen. Und dann hat es eines Tages eben geheißen, der grosse Pianist, der ist damals ja auch noch jung gewesen, knapp 30, spiele in Basel ein Klavierkonzert.
Und das muss man auch noch sagen, oder? Also der Franz Liszt, das ist damals
die
ein absoluter Star
gewesen. Star, die Koryphäe. Mhm. Was dann eben der Joachim Raff dazu bewogen hat, zu Fuß, weil er kein Geld hat, von Zürich auf Basel zu marschieren. Und dann ist es traurigerweise noch wüst Wetter gewesen, es hat geregnet und traurigerweise hat er auch noch an einem Ort übernachten müssen, weil er ein bisschen müde war. Und er hat dann das Wirtepaar aufgefordert, tun Sie mich dann Gottes Willen wecken, ich muss dann und dann in Basel sein, an dem Konzert. Und die Wirtsleute haben dann Bedauern gehabt mit dem jungen Mann und haben das Gefühl gehabt, wir lassen ein bisschen schlafen. Und er ist tatsächlich verschlafen.
Oje.
Und ist dann aber gleich irgendwann verwacht und ist ein riesen Stress hineingekommen natürlich und ist auf das Basel gestürmt und ist das Basel angekommen und das Konzert hat dann schon angefangen. Oder? Und bekanntlicherweise darf man dann nicht mehr rein, wenn es schon angefangen hat. Das heisst, erst in der Pause. Und der ist wirklich tropfnass, triefend, ist er in dem Casino Basel vorne dran gestanden und hat gewartet, bis er in der Pause rein darf. Und der damalige Sekretär vom Liszt, Herr Bellini, hat dann der Liszt das die Story erzählt und gesagt, da ist noch ein junger Musiker und der will eigentlich gerne und so. Der Liszt, der immer sehr grosszügig war, sehr auch alle gefördert hat, seine Schüler, hat sofort Bedauern gehabt und gesagt, selbstverständlich, der soll neben mich hersitzen. Und er ist dann mitten in die Damenwelt, die schön angezogen war und eine feine Gesellschaft war, ist er tropfnass zwischen ihnen gesessen und hat das Konzert fertig hören. Und dann hat sich der Liszt nach dem Konzert natürlich für ihn interessiert und es hat eine spannende musiktheoretische Diskussion gegeben. Und der Liszt war so überzeugt gewesen, dass er ihn vom Stande weg gerade angestellt hat und gesagt hat, du wirst jetzt mein Assistent. Und von dort weg ist der Raff mit dem Liszt in der Welt umgezogen und hat ihn kennengelernt. Es hat dann ein Ups und Downs gegeben mit Ablösungsproblemen.
Es ist ja nicht eine einfache Beziehung.
Nicht eine einfache Beziehung gewesen, weil der Liszt ist dann zur Vaterfigur geworden und der Raff hat natürlich selber eine Persönlichkeit werden. Und darum hat es dann ein Hin und Her gegeben. Aber eigentlich sind sie befreundet gewesen bis ans Lebensende. Am Schluss ist Joachim Raff Direktor vom Hochschulkonservatorium gewesen in Frankfurt und der Liszt hat ihn dreimal noch besucht als greisen alter Mann. Und also die Freundschaft hat hergegeben.
Sie haben mir gesagt, ich glaube Ende vom 19. Jahrhundert ist Joachim Raff einer von den meistgespielten Komponisten in Europa. Wieso ist der, sage ich jetzt mal, so ein bisschen außerhalb von der Mark so ein bisschen in Vergessenheit geraten?
Ja, das ist so. Also, es ist ein bisschen ambivalent. Musiker von Lachen und Umgebung haben eigentlich sein Ansehen immer bewahrt. Und es gibt Gedenktafeln in Lachen, es gibt ein Denkmal in Lachen, es gibt einen Platz, der nach ihm benannt ist. Also, ein gewisses Bekanntheitsgrad hat er nach wie vor. Aber natürlich nicht so, dass er volkstümlich ist oder dass er sehr oft an Konzerte oder so aufgeführt wird. Das schon nicht. Er ist eher in Vergessenheit geraten. Und das ist auch so, wie Sie es jetzt zitiert haben, in den 60er, 70er Jahren vom 19. Jahrhundert war er der meistgespielte Komponist gewesen in ganz Europa. Auch ein Star, wenn man so will, unter den Komponisten. Und dann ist er in Vergessenheit geraten. Das hat verschiedene Gründe. Also ist für mich jetzt als Berufsberater natürlich auch wieder spannend. Er ist von der Persönlichkeit her ist er ganz anders gewesen, als vielleicht viele typische Künstler sind. Also wenn man jetzt gerade das Beispiel Liszt nimmt, oder, wo als Person einen sehr hohen Anspruch an Geltung, an Bedeutung hat. Also man kann das zum Beispiel vergleichen, wie viele Fotos gibt es vom Liszt, die zur gleichen Zeit gelebt haben. Und wenn man die Fotos anschaut, in welcher Pose lässt sich der Liszt fotografieren oder malen. Und wenn man das vergleicht mit dem Raff, dann ist der Raff eben ein bescheidener Märchler gewesen. Ja, für ein Schlusszeichen. Das heisst, er hat sich nicht produziert, er ist nicht so exhibitionistisch, narzisstisch ausgerichtet gewesen, sondern er ist vielleicht eher der Sachorientierte gewesen, oder? Der Mathematiker übrigens. Es hat einmal einen Architekt gegeben, der gesagt hat, wenn ich nicht wüsste, dass der Raff ein Musiker ist, das könnte auch noch ein Berufskollege sein von mir. Also er hat, seine ganze Liebe hat eigentlich der Kunst gegolten. Übrigens auch der Literatur, nicht nur der Architektur und der Musik. Und er war einer von den Gescheitsten gewesen in der damaligen Zeit, aber sehr ein bescheidener, einer, der sich nicht aufgedrängt hat. Obwohl er auch immer Freude hat und seiner Frau geschrieben hat, wenn er wieder Erfolg hat in einer Aufführung. Und so ist er natürlich auch stolz gewesen und hat auch Freude gehabt. Aber der grösste Horror, das hat die Tochter in der Biografie geschrieben, war für ihn, sich an einen Fotografen zu stellen. Also er hat Fotografen gehasst. Und es gibt heute vielleicht etwa 10 Bilder von ihm, fotografische Bilder, die zu unterschiedlichen Altern entstanden sind. Und immer ganz steif, so richtig wie ein Lehrer.
Ganz seriös. Aus
der Zeit, ganz seriös, ja.
Resmati, Sie schreiben ja im Moment eine Biografie über Joachim Raff. Und Sie haben mir gesagt, das Datum von der Erscheinung, das steht noch nicht fest. Aber was schon feststeht, ist das Buchcover. Ja. Und das ist ein Bild von Caspar David Friedrich, Der einsame Baum. Ja. Das ist ja, also Caspar David Friedrich war ein Romantiker gewesen, Also es ist eigentlich ein sehr schönes Bild, aber es hat auch etwas Trauriges. Also können Sie das irgendwie mit der Figur Vom Raff assoziieren?
Ja, tatsächlich. Also wo ich das Bild zuerst mal gesehen habe, erstens ist mir aufgefallen, dass das entstanden ist genau in dem Jahr, wo der Raff geboren ist, 1822. Und zweitens ist es für mich eben ein Sinnbild gewesen eigentlich von seiner Person. Da ist eine Landschaft, eher ein bisschen eine melancholische Landschaft, trist, wie der Caspar David Friedrich gemalt hat. Natürlich auch sehr romantisch, sehr gefühlvoll. Und in der Mitte ist ein Baum. Und das ist ein starker Baum, außerordentlich stark. Als Berufsberater habe ich noch eine Beziehung zum Baum, weil es einen Baumtest gibt, weil der Baum eigentlich mythologisch auch immer ein bisschen menschgleich gesetzt wird. Und das ist für mich ein bisschen das Symbol vom Raff. Also eine starke Persönlichkeit, eine gescheite Persönlichkeit. Man hat ihm auch gesagt, das wandelnde Konversationslexikon. Aber gleichzeitig auch verkümmerte Äste. Also Äste, die nicht so richtig sich können entwickeln und entfalten. Und das ist ihm ja auch so gegangen. Mindestens jetzt im Nachhinein. Es hat eine Zeit gegeben, in der er eine Hochblütung hatte. Aber Sie haben ja noch nach den Gründen gefragt. Ein weiterer Grund war natürlich schon auch die musikalische Entwicklung. Also er hat sich noch stark orientiert an den konservativen Richtungen von Brahms, von Mendelssohn, von Schumann, mit dem klassischen Aufbau von der Musikstückauswahl und der neudeutschen Ausrichtung, wo die Formen anfangen zu sprengen. Also wie Liszt eben und verschiedene andere Komponisten aus dieser Zeit. Und das Mittelding ist ihm vielleicht auch ein bisschen zum Verhängnis. Wurde, dass man plötzlich nicht mehr richtig positionieren konnte. Ist er jetzt ein alter Komponist, ist er ein neuer? Und er ist aber ganz bewusst einen eigenständigen Weg gegangen. Und es gibt heute anerkannte Musikwissenschaftler, Avraham Leichtling beispielsweise, die sagen, das ist eines der grössten musikpolitischen Drama, dass der Raff plötzlich nicht mehr gespielt worden ist. Das ist fast eine perverse Situation. Das ist jetzt ein bisschen extrem und auch wieder ein bisschen pathetisch, Stellungnahme für ihn. Aber es ist doch spannend und interessant zu sehen, wie eben so gewisse Komponisten überleben und andere verschwinden. Aber das ist in allen Künsten so, das ist wahrscheinlich auch in der Politik so. Plötzlich nach 50, nach 100, nach 200 Jahren merkt man, was die damals geleistet haben.
Evelyn Sauber, ich nehme an, mit Ihrem Pensum als Rechtsanwältin und Partnerin in Ihrer Kanzlei kommen Sie wahrscheinlich nicht dazu, eine Biografie noch zu schreiben in Ihrer Freizeit. Was machen Sie, um sich zu entspannen?
Also ich habe sonst noch einige Sachen, die ich mache. Ich bin so in Kommissionen tätig. Das ist natürlich auch in der Freizeit. Aber sonst zum Entspannen mache ich viel Sport. Ich lese viele Bücher. Das kann irgendetwas sein von eben Biografien über irgendwelche geschichtliche Abhandlungen, über Krimis. Ich habe immer ein riesen Lager an Büchern, wo ich einfach dann je nach Lust und Laune eins nehme und dort hineinlese.
Wenn Sie mal dazu kommen. Jetzt haben wir in den letzten 50 Minuten viel erfahren von ihren Tätigkeiten, wo sie beide ja sehr erfolgreich sind seit vielen Jahren. Mich würde es jetzt zum Schluss gleich interessieren, wenn Sie jetzt müssten, nochmal einen neuen Beruf ergreifen. Evelyn Sauper, was würden Sie machen?
Steuerberatung.
Das gilt nicht. Also, kommt Ihnen nichts anderes, ein ganz anderes Feld noch?
Ja, also, ich habe eben gesagt, ich bin gerne umbauen. Vielleicht wäre ich Architekt worden.
Herr Martin, ich kann ja vielleicht jetzt im Anschluss an die Sendung noch ein bisschen Beratung machen mit der Evelyn Sauper, was Sie noch könnten probieren, oder? Res Martin bei Ihnen. Wenn Sie jetzt einfach könnten, nochmal etwas Neues.
Also ich muss auch vorausschicken, bin ausserordentlich glücklich in meinem Beruf und hoffe, dass ich noch lange ausüben kann. Und wenn ich so könnte, würde ich schon eine von den Rollen, die ich auch ausgehend hatte, wirklich einmal realisieren. Also ich würde gerne mal, ich habe das zwar schon gemacht, aber eben als Laie, aber so profimässig auf einer Bühne stehen und eine Oper singen, das wäre schon etwas Schönes, das wäre ein Traum. Eben kleinere Sachen habe ich gemacht in dieser Richtung, aber mal wirklich mit guten, anspruchsvollen Musikern so etwas zu machen, das wäre irrsinnig. Oder auch der Sport. Ich habe einmal Zehnkampf gemacht und bin sogar im Nationalkader gewesen und habe zeitlang als Turn- und Sportlehrer geschafft. Und das würde ich auch jederzeit wieder machen. Das Coaching von Athleten, Begleitung von Athleten, das ist etwas, wo mir auch nahe liegt. Und eine dritte Variante wäre vielleicht noch so im Bereich von der Kunst, Kunstgeschichte. Das interessiert mich auch sehr. Oder auch Religionswissenschaften, Ethik, das sind Themen, die mich alle in meinem Leben auch schon begleitet haben und beschäftigt haben, wo ich jederzeit mich könnte vorstellen, eine weitere Entwicklung zu machen.
Also ich sehe, da gibt es Fäden, die man weiterspinnen kann. Evelyn Sauper und Res Martin, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie uns persönlich gekommen sind. Ich danke Ihnen hier im Saal für die Aufmerksamkeit, denen die hier und unterwegs, die zugelassen haben, und ich wünsche allen ganz einen schönen Sonntag.
Die Talkshow persönlich ist live aus dem Dorfgarten zu Altendorf im Kanton Schweiz gekommen. Gastgeberin Anita Richner hat sich mit der Evelyn Sauper, Rechtsanwältin und Steuerexpertin, unterhalten und mit dem Res Martin, Berufs- und Laufbahnberater. Technik Hedi Massoudi und Lucrezia Ehrensberger. Heute in einer Woche trifft sich eine neue persönliche Runde, dann im Taburettli zu Basel. Gastgeber ist der Christian Zeugin. Seine Gäste Sensorikwissenschaftlerin Christine Brucker und der Medienchef der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt, Markus Melzel, der diese Woche in Ruhestand tritt. Wenn Sie es persönlich am Sonntagmorgen nicht hören können, haben Sie Gelegenheit dazu am gleichen Abend noch. Sonntag zu Abend von 10 bis 11 auf DRS1 und alle persönlichen Sendungen sind auch im Internet drs1.ch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.